NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. September 1900. Der Geburtstag des Widerstandskämpfers und Agenten Fritz Kolbe.
Hochsommer 1943. Bern in der neutralen Schweiz. Tummelplatz der Agenten, Spione, Nachrichtendienste. Mit der Bahn ist er angekommen. Angeblich ein Angestellter des Auswärtigen Amtes Berlin.
Er war klein, stämmig und kahlköpfig.
Notizen von Alan Welsh Dulles vom Office of Strategic Services, dem Nachrichtendienst des US-Kriegsministeriums.
Man hätte ihn eher für einen ehemaligen Boxer als für einen Diplomaten gehalten.
Kurz nach seiner Ankunft hat er sich bei den Amerikanern gemeldet. Er habe für sie wichtige, geheime Informationen. Dann ein nächtliches Treffen in der Privatwohnung von Dulles Assistenten. Der Deutsche zückt eine Karte Ostpreußens.
Das Führerhauptquartier. Es liegt im nördlichen Masuren. 7 Kilometer östlich von Rastenburg.
Mit Bleistift hat er in die Karte gezeichnet.
Hier befindet sich der Führerbunker. Hier Ribbentrops und Himmlers Sonderzüge. Hier das Hotel Jägerhöhe, wo die Beamten des Auswärtigen Amtes untergebracht sind.
Immer mehr geheimnisvolle Papiere zaubert er aus seiner Aktentasche.
Deutsche und japanische U-Boote werden sich am Kap der Guten Hoffnung treffen. Das Telefunkenwerk in Berlin-Lichterfelde produziert Präzisionsteile für die Luftwaffe. Auf diesem Wege liefern die Spanier den Deutschen Wolfram.
Und er verspricht:
Ich könnte Ihnen noch viel mehr besorgen.
Wie viel wollen Sie?
Ich verlange dafür keine Belohnung, außer der Erstattung meiner geringen Selbstkosten.
Das macht die Amerikaner eher skeptisch.
Es gehört ja zum Gebiet der Nachrichtendienste nicht nur Informationssammeln, sondern es gehört ja auch Desinformationen dazu.
Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin.
Und da steht plötzlich ein Deutscher in der Schweiz und sagt: Hey Leute, ich habe für euch Informationen unmittelbar aus dem Auswärtigen Amt, die Rüstungsprojekte betreffen, die militärische Informationen betreffen, wollt ihr die haben? Das ist doch eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, oder?
Klar. Das muss eine Falle sein. Wie er denn heiße?
Fritz Kolbe.
Fritz Kolbe?
Nie gehört. Bis heute ist Fritz Kolbe ein nahezu Unbekannter.
Das ist völlig richtig, dass die meisten Menschen der Republik den Kopf schütteln werden, wenn sie den Namen Fritz Kolbe hören.
Dabei wird Fritz Kolbe von einigen Experten als der wichtigste Spion des Zweiten Weltkriegs bezeichnet.
Ich bin mit dem Begriff Spion immer etwas sehr vorsichtig, weil Spion immer so ein bisschen gleich klingt wie eine bezahlte Agententätigkeit.
An Geld aber war Fritz Kolbe nie interessiert.
Ich bin ein deutscher Patriot mit einem menschlichen Gewissen. Mein Wunsch ist, den Krieg zu verkürzen.
So erklärt er es den Amerikanern. Die aber fragen sich nach diesem ersten Treffen: Wer ist dieser Fritz Kolbe wirklich? Ein Doppelagent? Sie legen eine Akte an.
Kolbe, Fritz.
Geburtsort?
Berlin, Luisenstadt.
Geboren am
25. September 1900.
Heute vor 120 Jahren.
Er gehört ja auch als Jahrgang 1900 zu dieser Kriegsgeneration, die ja den wichtigsten Teil ihrer Jugend unter den Begehungen des Ersten Weltkrieges verbracht hat.
Militärdienst, 3. Pionierbataillon von Rauch.
Ich würde möglicherweise auch dieses Kriegserlebnis und die Ablehnung des Krieges durchaus mit als für seine Prägung von Bedeutung betrachten.
Mit 21 holt er das Abitur nach, studiert Volkswirtschaft.
Februar 1925, Eintritt ins Auswärtige Amt.
Er arbeitet in der deutschen Botschaft in Madrid.
Zwischenzeitlich war er auch noch in Warschau und Lissabon.
Kurz vor Kriegsausbruch in Kapstadt, Südafrika.
Nie Mitglied der NSDAP gewesen.
Das verhindert eine Karriere im Auswärtigen Amt. Tatsächlich, Fritz Kolbe ist nur ein kleiner Beamter im mittleren Dienst. Seit 1939 arbeitet Fritz Kolbe im Auswärtigen Amt in Berlin.
Erstmal ist es stinklangweilig, was er macht. Er wird nämlich in der Visa-Abteilung des Auswärtigen Amtes eingesetzt. Das ist eine bessere Sekretärsstelle.
Und doch gilt er als fleißig, schnell, präzise und diskret. wird bald versetzt.
Politische Abteilung, Referat 1, Militär.
Dort wird er der Vorzimmermann von Karl Ritter.
Ritter, Karl, Botschafter Z.B.V.
Botschafter zur besonderen Verwendung. Über Ritter findet sich in den Notizen der Amerikaner nur ein Wort.
Korrupt.
Karl Ritter war der Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes zum Oberkommando der Wehrmacht. Und da ist Kolbe seit Anfang 1941 tätig.
Über Ritters Schreibtisch laufen alle Informationen, alle Meldungen der Wehrmacht. Und die Aufgabe des kleinen Beamten Kolbe, vorsortieren.
Ich wurde sehr schnell einer der am besten informierten Beamten des Auswärtigen Amtes.
Von seinem Chef Karl Ritter gelesene Unterlagen muss er entweder abheften oder vernichten.
Ritter wird im sogenannten Führerhauptquartier Wolfschanz in Ostpreußen eingesetzt und Fritz Kolbe ist derjenige, der Ritter dann mit Unterlagen aus Berlin versorgen muss.
Keiner ahnt, dass es diesen kleinen Beamten, der seinen Dienst so sorgfältig ausführt, innerlich zerreißt.
Hitler war durch Betrug und Gewalt an die Macht gekommen und hat Deutschland und die ganze Welt in den Krieg gestürzt.
Während die meisten Deutschen 1941 ihrem Führer zujubeln, will er das Regime beseitigen. Aber wie? Deutschland soll den Krieg verlieren. Je schneller, desto besser.
Von dem Wissen, dass nur eine Befreiung von außen möglich ist und dann auch zum Handeln und selbst etwas dazu beizutragen, das ist in der Tat ein großer Schritt.
Kolbe plant diesen Schritt. Er beginnt Unterlagen zu sammeln, die sein Chef als gelesen und zu vernichten gekennzeichnet hat. Er will sie an die Alliierten weiterleiten. Verrat in den Augen seiner Kollegen.
Mit dem Vorwurf des Verrats hatte ich mich innerlich auseinandergesetzt und ihn überwunden.
Es dauert dann noch 2 weitere Jahre, ehe er dann Kontakt zu den Alliierten knüpft.
Die Schweiz ist das zentrale Land Europas, das neutral und von den Nazis nicht besetzt ist. Es gilt als die ideale Basis für die alliierten Geheimdienste. Für Reisen in die Schweiz brauchen Deutsche ein Visum. Und das ist schwer zu bekommen. Regelmäßig pendeln Kuriere des Berliner Auswärtigen Amtes zur deutschen Gesandtschaft nach Bern, um dort Post, darunter auch Geheimpapiere, abzuliefern.
Es war schon etwas Wichtiges, in die Schweiz an die Gesandtschaft in Bern entsprechende Unterlagen weiterzuleiten, Unterlagen nach Berlin mitzunehmen.
Viele wollen diesen Job, für einige Tage raus aus dem zerbombten Berlin ins schöne, ruhige Bern. Deshalb gilt es als Privileg, für einen solchen Kurierdienst ausgewählt zu werden. Fritz Kolbe hatte ordentlich baggern müssen. Im August 1943 aber sitzt er mit der Diplomatenpost im Zug in Richtung Schweiz. Unter der Hose, um die Schenkel gebunden, trägt ihr die gehorteten Geheimpapiere und passiert dank Kurierausweis unbehelligt die Grenze.
Am 17. August bietet Fritz Kolbe die Papiere der britischen Gesandtschaft in der Thunstraße an.
Die Briten wimmeln ihn ab.
Wir wollen überhaupt keine Kontakte zu Oppositionellen in Deutschland. Entweder sind die zu schwach oder aber es handelt sich um eine Falle der Gestapo.
Britische und amerikanische Geheimdienste arbeiten eng zusammen. Deshalb weiß Alan Dulles, dass der seltsame Deutsche bei den britischen Kollegen bereits abgeblitzt ist. Alan Dulles schreckt dies nicht. Er will einen Versuch wagen. Kontaktadressen für Briefpost werden ausgetauscht, Codewörter verabredet.
Kommen Sie bald wieder und bringen Sie uns so viele Unterlagen mit wie möglich.
So wird aus Fritz Kolbe ein amerikanischer Agent.
George Wood.
Sein späterer Deckname. Zurück in Berlin fallen Bomben.
Bombardiert. Wir verrecken vielleicht dabei, aber sie sollen kommen.
Im Auswärtigen Amt gilt Kolbe weiterhin als zuverlässiger Mann. Ab jetzt wird er regelmäßig als Kurier nach Bern eingesetzt. Stets schmuggelt er dabei Papiere für die Amerikaner über die Grenze.
Und hätte man ihn gefasst, können Sie sicher sein, wäre innerhalb von kürzester Zeit zum Tode verurteilt und hingerichtet worden.
Er ist vorsichtig. Im Hotel, wo er untergebracht ist, schwärmt er lauthals von
den schönen und gar nicht so spröden Schweizer Mädchen.
Nur falls ein Spitzel fragen sollte, warum der Gast des Nachts fast nie anwesend ist. Von einem Facharzt für Geschlechtskrankheiten lässt er sich beraten.
Unter dem Vorwand, Verkehr gehabt zu haben.
Lässt sich eine Quittung darüber ausstellen, um sie im Falle eines Verhörs zücken zu können.
Es ist kein James-Bond-Leben, das er führt.
In Wahrheit nämlich verbringt er die Nächte bei den Amerikanern.
Sprechen wir doch mal darüber, was man in Berlin über die alliierten Planungen einer Landung auf dem europäischen Kontinent denkt.
Das Auswärtige Amt glaubt, dass eine solche Landung unmittelbar bevorsteht.
Und der vermutete Ort?
Das ist in der Tat so, dass Kolbe die alliierte Seite darüber informiert hat, wo die Deutschen meinten, dass die alliierte Invasion stattfinden würde.
Mittelmeerküste, vielleicht von Korsika aus, Antwerpen, einige glauben auch Norwegen.
Er hat ihnen auch Informationen über die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gegeben.
Unterlagen zu wichtigen Rüstungsprojekten.
Kleinst-U-Boote mit nur einem Mann Besatzung. Ein Düsenstrahlflugzeug Typ Messerschmitt 262.
Dokumente, die er nicht nach Bern mitnehmen kann, schreibt er ab.
Was dann manchmal zu Problemen führte, weil er offenbar eine schrecklich miserable Handschrift gehabt haben muss. Und er bekam dann von den Amerikanern später auch einen Fotoapparat, mit dem er die Dokumente abfotografieren konnte.
Alan Dulles leitet die Informationen verschlüsselt nach Washington weiter. Doch dort werden sie zum Teil gar nicht beachtet.
Diejenigen, die Informationen aus Deutschland brachten, wurden immer erst mit Skepsis angesehen. Und man versuchte auch immer wieder, ihre Informationen mindestens durch eine zweite Quelle zu bestätigen, was natürlich bei den Supersachen, die Kolbe ranbrachte, oftmals schwer war.
Erst als der Krieg sich allmählich dem Ende zuneigt, wird Fritz Kolbe wirklich Vertrauen geschenkt. Kolbe will jetzt aktiv kämpfen, will Mitstreiter in Berlin anwerben für eine Volksmiliz, die er im Endkampf gegen die Nazis zu den Waffen rufen will.
Wir bräuchten Maschinenpistolen, Munition, Lebensmittelrationen, Helme.
Alan Dulles schüttelt den Kopf.
Wir brauchen sie da, wo sie sind.
Das Kriegsende erlebt Fritz Kolbe dann tatsächlich in Bern.
Er hatte die Hoffnung, dass ihm in der Zeit nach dem Krieg einfach eine Mitarbeit an einem neuen Deutschland in einer verantwortungsvollen Position auch möglich sein würde.
Er hofft auf eine Stelle im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik.
Alan Dulles versucht ihn zu unterstützen, aber tatsächlich gelingt es Kolbe nicht, Fuß zu fassen.
Im neuen Auswärtigen Amt sitzen ganz schnell wieder die alten Kollegen aus dem Dritten Reich.
Sie können es in der Tat relativ einfach runterbrechen, dass der Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten im Auswärtigen Amt noch sehr hoch gewesen ist.
Für sie ist Kolbe ein Verräter. Für Menschen wie Professor Johannes Tuchel, den Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, ein Held.
Was er gemacht hat, hat er in einer sehr individuellen Verantwortung gemacht. Und es ist wirklich tragisch, dass er über Jahrzehnte dann in Nachkriegsdeutschland vergessen wurde.
Alan Dulles wird in den USA gefeiert.
Der Welt-Sherlock Holmes.
In der New York Times kann er bald Schlagzeilen über sich lesen wie diese.
Alan Dulles, der Mann, der 2600 Geheimdokumente aus dem Nazi-Außenministerium stahl.
Dulles wird zum Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA ernannt. Und Fritz Kolbe? Er muss sich als Vertreter für amerikanische Kettensägen in Europa durchschlagen.
Das ist offenbar wirklich der materiellen Not geschuldet. Das ist nicht sein Ding.
Jeden Tag muss man seine Pflicht tun, ohne sich zu beklagen.
1971 stirbt Fritz Kolbe an Krebs. 2004 wird im Auswärtigen Amt ein Sitzungssaal nach ihm benannt. Darüber hinaus kennt heute kaum mehr jemand seinen Namen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Fritz Kolbe, der am 25. September 1900 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.